Ja, die waren auch frech wie die Sau. Ja, die sind gekommen, der Wolfgang Landau nicht. Und wenn die Bergmeister und Simons und alle, wie sie damals waren, die sind natürlich auf die Etablierten losgegangen. Und wir hatten ja alle keinen Funk. Und da muss ich sagen, mit dem Wolfgang Land habe ich mich super verstanden. Ja, also wir haben nach Ende des Trainings haben wir geguckt, wo stehen die Junioren, wo stehen wir verteilt. Haben gesagt, um wen willst du dich kümmern? Ich kümmere mich um den. Und dann haben wir die erstmal beiseite geräumt oder erstmal einen verpasst und dann haben wir uns um uns gekümmert.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer nicht ganz gewöhnlichen Ausgabe der alten Schule. Ich war nämlich vergangenes Wochenende zum vorletzten Saisonrennen der Tourenwagen Classics am Nürburgring und Sebastian Küppers von 2.0 Automotive aus Düsseldorf. Das sind die, die den alten Zackspeed M3 im alte Schule-Design so erfolgreich einsetzen, den Otto Rensing immer so schön über die Strecken prügelt. Der hatte die Idee zu dieser kleinen Talkrunde im Fahrerlager. In der sollte es nicht um BMW oder die DTM, sondern um den Porsche Carrera Cup gehen, einer Markenserie, die es in sich hat. Denn da wird nicht nur brav hintereinander hergefahren, sondern da geht es auch richtig zur Sache. Und das könnt ihr euch sicher denken, wenn ihr jetzt gleich die Namen der Beteiligten in dieser Runde hört. Dazu hatte ich nämlich drei Gäste und ihr kennt sie alle schon aus meinem Podcast. Harald Groß, Alfred Heger und Christian Menzel saßen bei mir und sie alle sind erfolgreich im Carrera oder Supercup im In- und Ausland angetreten, waren teilweise mehrfache Meister und diese Runde möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, zumal ja auch keine Zuschauer zugelassen waren. Aber eine Sache vorweg, wie gesagt, saßen wir im Fahrerlager und manchmal wird im Hintergrund gehämmert, wie es sich nun mal im ursprünglichen Motorsport gehört, wenn nicht nur Carbonteile leise neu verklebt werden. Ich bitte dies zu entschuldigen. Viel Spaß jetzt mit meinen Gästen Harald Groß, Alfred Heger und Christian Menzel.
Ihr alle drei seid Carrera Cup auch mal gefahren in eurer Karriere. Da hat man gedacht, nach der DTM sind die harten Zeiten vorbei und da ging es aber genauso hart weiter. Fangen wir doch mal mit dir an, Harald. Ja. Denn du bist am frühesten da eingestiegen in den Carrera Cup. Wie ging denn das für dich los und wann ging das für dich los?
Ich habe dann mehr im Anfang als Zweitbeschäftigung genommen. Ich war ja international viel unterwegs mit Sportwagen und dann kriegte ich das Angebot 1979, glaube ich, mit dem 964. Das hieß damals Porsche Sports Cup. Und da sind wir dann ein bisschen rumgefahren und das war so eine etablierte Mannschaft von
1979, war das? Das ist aber geil. 1993. Meinst du 89?
89 fing er an. Richtig, 964, 89. Ja gut, wenn du seit 73 fährst, da kannst du dir schon mal vertun. Außerdem bin ich ja schon etwas älterer Herr.
Ja, ja.
Nee, fing an 89. Und die Serie, da war so etablierte, ältere, graumelierte Herren schon, auch ein paar Jungfüchse dabei. Und dann kam der Wolfgang Landau nicht, hat der Helmut Greiner uns als Gastfahrer eingeladen. Ja, und was soll ich sagen? Wir kommen dahin, haben sie erstmal als Anstand alle auf den Sack gehauen. Und im Rennen waren die dann sehr pikiert, weil wir auch ein bisschen beim Überrunden rüde mit denen umgegangen sind. Und dann haben sie uns für das nächste Rennen schon mal wieder ausgesperrt. Und dann wird ja 1990 der 964 Cup ins Leben gerufen. Und das hat mir aber so viel Spaß gemacht mit den Autos. Das war aber eine Zusatzbeschäftigung, weil wir ja weltweit und in Europa weit unterwegs waren mit DTM und was weiß ich alles, was wir da gefahren haben. Und da muss ich sagen, ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Und aus dem einen Jahr sind dann runde 10 Jahre geworden. Oder noch länger. Warte mal. Wann habe ich dann überhaupt aufgehört? 1998 habe ich aufgehört, glaube ich.
Da warst du noch als Teamchef.
Da war mein Rücktritt. Und dann hat sich das ja alles wieder verlängert.
Der erste Rücktritt.
Ja.
Der erste Rücktritt.
So richtig hat er noch nie aufgehört. Und wo ich mich gut daran erinnern kann, viele Jahre mit dem Wolfgang Land zusammen. Also da muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Nach der Grenzöffnung in dem Porsche, nicht Sports Cup, wie hat das denn damals geheißen, Alfred?
Es gab ja noch den 944 Turbo Cup vorher.
Nein.
Das war Porsche Super Cup.
Nee, das war Porsche, so ähnlich, Porsche Sports Cup. Den hat der Helmut Greiner ins Leben gerufen. Und daraus wurde dann einfach der Porsche Cup. mit den 964ern haben wir dann richtig angefangen. Und dann muss ich noch erzählen, 1989, wie ich den Wolfgang Lang kennengelernt habe, in Hockenheim saßen, ich sag mal, 3000 Ossis. Und es war so kalt. Und dann habe ich den in der Sachskurve eingegeben, aber so ganz leicht nur. Hat er sich weggedreht, aber ich kannte den nicht. Aber der war sehr aufmüpfig. Der ist mit mir, wollte er Mannequins machen und Windschattenspiel und alles. Der traf mich mal gerne an. Und dann kam der anschließend wie so ein Westerwälder Stier. Jeder kennt ihn ja. Auf mich los. Ich wollte ihm nach dem Leben trachten, alles. Ich sage mal, ich hatte nur gemacht, da sitzen 3000 Ossis bei 0 Grad, dass die mal ein bisschen warm ums Herz wird. Und deshalb habe ich die Einlage gebracht. Und danach sind wir essen gegangen und haben uns wirklich bis heute super verstanden. Wie wir uns auch später dann die Junioren zur Brust genommen haben, aber da können wir, das ist ein anfüllendes Thema.
Kommen wir auch noch zu.
Ja, da können wir das später erzählen. Das war so mein Einstand nach der extrem bescheißer Serie mit dem 944. Wie ist das? Turbo-Kart. Das war mit die schlimmste Serie, die ich gefahren habe. Ja, wenn du da nicht beschissen hast, da warst du immer im Mittelfeld.
Ging auch Renault 5 kam. Eigentlich hat sich das wie ein roter Fahren durch dein Leben gezogen.
Ausnahmsweise mal beschissen.
Komischerweise war er überall da, wo geschissen worden ist, war er vorne mit dabei.
Oh nee, da haben sie mich auf dem Zug. Da bin ich nur aufgefallen beim allerersten Lauf. Und deshalb habe ich auch die Startnummer 44 gehabt. Weil wir waren mit 44 am Auto am Start. Ich hatte in Hockenheim in allen drei Vorbereitungsrennen alles an die Wand gefahren. Und dann wegen so einer lächerlichen Zündspule, die normalerweise blau sein musste. Aber ich hatte einen Defekt und wir hatten nur eine rote in Reserve. Die haben wir dann eingebaut und damit haben sie mich dann disqualifiziert. Deshalb habe ich die Startnummer 44 gehabt. Und so fing das Ganze an.
Bei Porsche gibt es schwarze Bremsen.
Das war Renault.
Das sind die normalen Bremsen. Ja. Du meinst, und es gibt die roten Bremsen, das sind die Sportbremsen. So ist das auch bei den Zündspulen.
Ja. Ja. Alfred, wie war das bei dir, der Einstieg in den Porsche Cup? Du bist ja aus der DTM gekommen,
ja.
BMW M3 gefahren und dann auf einmal Porsche. Und ich habe eben schon, von Christian Menzel hat mir schon gesagt, irgendwie beim Porsche Carrera Cup ist niemand von Anfang an gut. Du warst relativ schnell mit vorne dabei, oder?
Ja, 1992 sind BMW und Audi aus der DTM ausgestiegen und ich kam im Prinzip auf die Reservebank und bekam eine Freigabe für den Porsche Supercup, der fuhr im Rahmen der Formel 1 1993 und eine Freigabe für den Porsche Carrera Cup. Und der Einstieg war gut. Ich bin der allererste Porsche Supercup-Champion geworden und ich war Vizemeister im Carrera Cup, weil sich ein Rennen überschnitten hat. Also der Einstieg war gut, aber ich muss eins sagen, es war auch eine der härtest umkämpftsten Meisterschaften. Und ich glaube, das wird der Christian und der Harald bestätigen. Das hat sich in all den Jahren so fortgesetzt. Das heißt, viele, die im Porsche Supercup und im Porsche Carrera Cup groß geworden sind, die fanden hinterher irgendwo, und erfolgreich geworden sind, die fanden hinterher im professionellen Motorsport immer Fuß. Ja? Und so alte Haudegen, wie ich es schon damals mit Mitte 30 war, habe dadurch den Sprung wieder zurückgeschafft als Werksfahrer bei BMW und Audi und so weiter und so weiter. Also mir hat der Porsche Supercup und der Porsche Carrera Cup in meinem Motorsport viel Freude gemacht und hat auch meine Rennfahrerlaufbahn sehr positiv beeinflusst.
Und auch deine berufliche Laufbahn mit Jägersport wahrscheinlich, aber da kommen wir auch gleich noch so ein bisschen drauf. Christian, du bist ja der Jüngste hier in der Runde, was man gar nicht sehen könnte auf den ersten Blick, aber wie ging das bei dir los?
Ja, wie ging das bei mir an? Also im Grunde muss ich sagen, habe ich natürlich immer sehr aufmerksam den Herrschaften zugeschaut. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wie du damals, Alfred, in den Carrera Cup und Supercup eingestiegen bist. Du hattest zwei Autos, ich glaube einen weißen und einen schwarzen, kann es sein?
Einen für den Carrera Cup, einen für den Supercup.
Genau. Und dann ist der Christoph Maischak, ne? Auch ein Freund von mir. Der hat mich dann besucht, du hast ihm den Auftrag gegeben, er soll mit den Autos mal ein paar tausend Kilometer auf der Straße schrubben.
5000.
Und dann ist der Christoph freudestrahlend, hat er alle Leute, die er kannte, hat er abgeklappert, inklusive meine Wenigkeit. Dann stand dann einmal ein schwarzer Porsche bei uns, dann mal ein weißer und da war leider kein zweiter Sitz drin, sonst hätte man noch ein bisschen durch die Gegend fahren können. Und ich habe natürlich den Jungs früher immer zugeschaut und Und ja, es war halt immer so, dass Porsche Cups, egal ob Supercup, Carrera Cup, also egal was du fährst, dass das immer sehr, sehr hart umkämpfte Meisterschaften waren, auch sehr speziell, was die Autos anging. Und da haben sich damals sehr, sehr viele Fahrer, auch gute Leute, immer oder oft so einen Nasenstupser geholt. Also das war sehr, sehr einfach, sich damals mit dem Auto zu blamieren. Und ich hatte dann immer einen riesen Respekt und ich habe damals immer gesagt, nee, also da mache ich bloß niemals mit, weil da kannst du nur verlieren, kriegst du einen auf den Sack und so. Aber meine Einstellung dazu hat sich irgendwann verändert, weil irgendwann habe ich gemerkt, dass wirklich auch viele, viele gute einen auf den Deckel gekriegt haben. Und es hat sich aber keiner getraut, darüber zu lachen, weil die anderen Kollegen gesagt haben, lieber nicht lachen, weil ich blamier mich wahrscheinlich auch. Und deswegen war das bei mir dann so, 1999, ähnliche Situation wie im Alfried. Ich bin damals 97, 98 STW gefahren für BMW. Da ist er mir auch immer in die Karre gefahren früher, der Alfried.
Deswegen haben wir aber auch jetzt, nur beim Überrunden, Christian.
Ja, deswegen haben wir jetzt auch Social Distance. Weil ich kann den super, oder? Ich mag den. Ich habe den damals nicht gemocht und heute auch nicht. Und,
das ist ja meine Aussage. Ne? Das ist meine
Aussage. Nein, alles gut. Und dann 99 gab es nichts zum Fahren. Ne? Damals ist auch dann BMW ausgestiegen aus der STW, viele Hersteller. Und ich hatte plötzlich kein Cockpit mehr. Und ich habe damals gesagt, wenn ich was fahre, dann STW. Oder würde es riskieren, im Porsche Carrera Cup zu fahren. Weil, wenn man verprügelt wird, es traut sich keiner zu lachen. Und so war auch bei mir dann irgendwann der Moment gekommen, dass ich da einsteigen konnte, durfte. Und habe mich Gottlob nicht blamiert. Und da war ich echt dankbar drum. Und hatte von da an, das war lieber auf den ersten Blick. Ich habe die Autos, das war damals auch ein 9-6 Porsche, so hier. 99 war das, habe ich meinen Einstieg gemacht. Während der Saison, zum dritten Saisonrennen erst in Oschersleben. Und habe im Vorfeld einen Testtag gemacht und war mit dem Auto auf Anhieb per Du. Wir haben uns super verstanden. Ich habe dieses Auto gemocht. Ich bin bei meinem allerersten Rennen knapp an der Pole Position vorbei und habe im Rennen nur knapp verloren. Und Schuld, dass ich vielleicht nicht gewonnen habe, war der Harald.
Was war da schon wieder los?
Ja, will er jetzt nichts
verstehen. Er schaut schon wieder so unschuldig. Ja. Ich glaube eher ihm.
Weil du kamst damals, du warst mit deinem Team, glaube ich, vor Ort. Und dann kamst du, irgendwie hat dir gefallen, dass ich da vorne mitgefahren bin und so. Ja? Und dann kamst du und hast gesagt, im Rennen musst du aufpassen, dass du die Räder nicht überfährst. Ruckzuck geht nichts mehr und so weiter. Oder sei vorsichtig, da hinten raus, kommen vielleicht. Und da hatte ich echt Angst vor, dass ich die Reifen zu früh überstrapaziere und dann abkacke.
Ja, aber so habe ich immer meine härtesten Konkurrenten eingelullt. Ja, das gehörte ja mit zum Geschäft.
Ah, du hast das gar nicht. Ah, jetzt habe ich das verstanden.
Psychologie.
Ja, war kein ernst gemeinter Typ.
Ja. Nee, und ich war so naiv, habe ihm geglaubt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, gib mir bitte mal einen Helmaufkleber von dir. In der Mittelkonsole, da war so eine Armatur, da war es gut geklappt. Dann habe ich von ihm den Helmaufkleber drauf gemacht. Der war die ganze Saison drin, damit ich im Rennen immer an ihn denke. Ja, Achtung, pass auf die Reifen auf. Und ich bin mein Rennen gefahren, der Jörg Bergmeister vor mir weg, immer so ein, zwei Sekunden hinter dem. Und ich auch meine Reifen schön. Und irgendwann habe ich mir gedacht, scheiße, Rennen ist gleich rum, die Räder sind immer noch gut. Ja, war ich zu lieb. Kalt. Wer weiß, vielleicht wäre der Schuss, wenn ich mehr attackiert hätte, war wahrscheinlich richtig, was er gemacht hat.
Wenn du die am Anfang überfahren hast, dann kriegt es am Ende die Quittung.
Ja, war schon richtig. Hat er
vielleicht ein bisschen zu vorsichtig. Hast du ihn mal vom Rand aus ein bisschen beobachtet und dem angeguckt, was er so macht?
Oh, da fällt mir eine Geschichte ein. Sein Sohn Nico und mit seinem Opa, also
nicht abgeschlossen.
Mit Christians Vater, stehen wir hier unten an der Schikane. Und zu dem Zeitpunkt wurde bei Tolomek und war Qualifying. Nico steht da, spricht zu seinem Opa hin und her. Sag mal, was ist mit den allen los? Verbremst er sich da unten dreimal hintereinander. Da sagt er doch, klappt so wie der Kleine. Für heute kannst du einen Haken dran machen. Der ist außer Form. Aber dreimal an der gleichen Stelle. Einmal ist er eingelenkt, zweimal ist er gerade ausgefahren. Sag mal, was ist mit den allen los? Außer Form, hat er gesagt. Aber gut. Morgen war Freitag. Morgen ist auch noch ein Tag. Aber so süß, wie er da drüber gebracht hat. Weil ich habe nur seine Miene gesehen, wie er mit dem Vater gefiebert hat und Opa und hat sich unterhalten. Und klar, wir fuhren ja immer alle am Limit. Und da passiert das auch. Aber wenn der Limit ausreicht. Also war eine schöne Geschichte. Da war der so 8 Jahre alt.
Ja, höchstens. Okay. Ja, mein Sohn, das ist eh immer ein Thema. Das ist ja mein schlimmster Kritiker gewesen. Also ich hatte mit dem auch mal so ein Ding. 2002 habe ich in Hockenheim Pole Position gehabt. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben Frühstart gemacht. von der Pole Position aus. Und jetzt kommt das Schlimme. Ich war natürlich frustriert, habe eine Durchfahrtsstrafe gekriegt. Alles war natürlich katastrophal. Ja. Und dann kommen wir abends nach Hause und er hatte immer so einen Rucksack, wo immer 25 Porsches drin waren. Die hat er damals alle weiße Porsches dann mit Stiften, dann hat er das komplette Feld nachgebaut. Ne? Dann hat er die Startaufstellung von dem Rennen hat er nachgemacht. Er hat alle Autos gehabt vom Feld. Dann hat er ich auf Pol, dann der Nächste und dann hat er alle aufgestellt. Ich war im Büro und dann sagt er, komm mal. Ja, ich komme dann hin ins Wohnzimmer und ich sage, was ist? Er sagt, guck mal hier, da war heute ein Rennen in Hockenheim, muss ich dir mal zeigen, sagt er. Da war Folgendes, sagt er, da gehen die Ampeln an, rot, rot, rot und einer fährt schon. Ja, dann habe ich ihn erstmal danach ordentlich einen Arsch versohlt. Wie sich das gehört. Ne?
Genau.
So sind die Kinder, ja. Aber ich kann mir das genau vorstellen, ihr wart ja, seid ihr eh die Arschen einmal, dass ihr da auch einen Spaß hattet.
Ja, nee, auf jeden Fall.
Ihr seid ja die luftgekühlte Generation noch, 964.
Du ja,
993.
Du bist mit dem 996, mit dem Auto hier. Ja. Übrigens, ein ganz aktuelles Designfilm gerade auf, auch mit Mundschutz. Schau hin, ganz schick, mit dem blauen
964 fällt mir eine Geschichte ein. Alfred hatte ja in seiner Anfangszeit mit Porsche einen sehr extremen, harten Teamkollegen namens Uwe Alst, der auch mit allen Wassern gewaschen war. Und das war auch für Alfred, der ja eigentlich lieb und besonnen ist, zwar schnell Auto gefahren ist, aber mit Uwe hatte der einen richtigen Terrier an seiner Seite. So kann ich das doch beschreiben. Ne?
Ohne Wenn und Aber. Das habe ich übrigens damals auch so empfunden. Ja.
Und da passiert Folgendes. Wir fahren im Rahmen der Formel 1 in Hockenheim und der Rennleiter hat uns verdonnert. Tracklimit. Wer? Der eine, den anderen. Also keine extreme Härte, alles drum und dran. Und Uwe und wir fuhren ja im gleichen Team, waren sie auch nicht grün, hatten auch beide absolut freie Fahrt. Die haben es sich gegeben. Und ich schön brav da hinterher gefahren. Ich denke, die kriegen alle Penalties, entweder Durchfahrtsstrafe oder Zeitstrafe. So haben die uns wirklich hart verletzt. Und ich hätte so gerne da mitgemischt, bin schön brav da hinterher gefahren. Meine Windschutzscheibe total kaputt mit allem, weil die alles mitgenommen hat.
Das ist doch das legendäre Rennen gewesen.
Und das Rennen am Ende gar nichts passierte. Ich habe die Arschkarte gezogen, bin Dritter geworden. Ich weiß gar nicht, wer von euch beiden gewonnen hat. Ich glaube du, oder? Du hast gewonnen, ne? Es war ein tolles Rennen aus meiner Sicht zuzugucken. Ich denke, das hast du eh erledigt. Weil
Harald, du konntest hinterher nicht mehr zugucken, weil wir waren 40 Sekunden vor dir.
Ja.
Du hast uns gar nicht mehr gesehen.
Auf der Gegengeraden hat er euch ja nochmal gesehen.
Nein, Harald hat recht. Wir haben, das ist übrigens auf YouTube, ich glaube, viele 10.000 Mal angeklickt. Heger Alzen Final, Porsche Supercup Final in Hockenheim. Der Uwe und ich haben es uns bis zum letzten Rennen hier damals gegeben. Und wir kamen aus einem Team, dem Porsche Zentrum Koblenz Team. Und es ging jetzt darum, wer hatte am Ende der Saison beim letzten Lauf in Hockenheim die Nase vorn. Ich hatte die Pole Position, der Uwe hatte den zweiten Platz eingefahren. Und natürlich war das auch eine Sache von Psychologie. Uwe war ziemlich ja nervös und ich habe so getan, als wenn ich die Ruhe selbst wäre. Und habe ihm nur gesagt, er müsste heute früh schlafen gehen, weil es wird morgen eine ziemlich schwierige Geschichte. Aber wie viel gesagt, normalerweise würden uns heute die Fahrerlizenzen weggenommen. Wir haben abgekürzt, wo abzukürzen war. Und damals der Max Welti, das war unser sportlicher Leiter, Porsche Supercup, der war in der Rennleitung und hat die Rennleitung beschwichtigt, uns einfach dieses Finale fahren zu lassen. Und das war wirklich legendär. Aber Harald, in der Zeit sind mehrere Geschichten passiert. Ich erinnere mich noch, wie der Uwe Alzen seine Diskussion unterm Fahrradbild hatte mit der Mugello. Giovanna Amati. Ja.
Oh. Erzählst du oder soll ich erzählen?
Am besten erzähl gar nichts.
Also,
ja, ich kenne die Geschichte.
Hallo. Der Einzige, der das von außen, man hat Haralds Kopf nur gesehen. Ne? Er hat die durch diese Zeltwand gesteckt und hat zugeschaut. Und
wir sind ja immer im Rahmenprogramm der Formel 1 vormittags gefahren zur Einstimmung. Und das war wirklich eine Einstimmung.
Das war das erste Rennen.
Ja.
In Imola.
Und jedenfalls gab es da eine Giovanna Amati, die damals unter anderem der Niki Lauda technisch betreut hat, sag ich mal so.
In allen Belangen technisch betreut hat. Ja.
Und jedenfalls ein nettes Mädchen eigentlich und eine sehr ehrgeizige Rennfahrerin, aber eine richtige aggressive Italienerin. Ja, auch so, wenn wir Fahrerbesprechungen hatten. So. Also die war schon ein bisschen renitent, die Dame.
Formel-1-Fahrer?
Testfahrerin war die Dame,
hat sie nichts getauft. Für die Formel-1-Rennen qualifiziert.
Jedenfalls passiert Folgendes. Ich mache euch das mal vor. Wir kommen nach dem Rennen ins Fahrerlager, Parc Fermé, und sie steigt aus dem Auto, schmeißt ihren Helm weg und wie so ein Schnüffelhund guckt an alle Autos, an den PU-Hauten vorne und sucht nach Farbe, wer ihr eingegeben hat. Unter anderem ist sie fündig geworden mit Uwe Alzen.
Und der wenn ich einen Satz dazwischen sagen darf, danach darfst du wieder weitermachen. Der Uwe Alzen ist Erster geworden und ich bin Zweiter geworden. Das war das erste Rennen. Und die Giovanna Dramati hieß sie bei uns, also nicht Amati, sondern Dramati, die ist überrundet worden. Ja. Hat aber den Uwe nicht vorbeigelassen. Hat der Uwe nicht lange gezappelt und hat am Ende der Geraden in Imola die Giovanna Richtung Süden geschickt und hat dann das Rennen zu Ende gefahren.
Und Gott sei Dank habe ich da einen Zeugen, sonst hört sich das wirklich unglaubhaft an. Jedenfalls Alfred und Uwe sind im Zelt. Uwe ist dabei, sich gerade umzuziehen im Truck. Da kommt die Amati ins Zelt und beschimpft alles, was da rumlief.
Auf Englisch und auf Italienisch.
Auf Englisch.
Und ich musste dem Uwe übersetzen. Frag mal, was hat die gesagt?
Ja, und Alfred wollte das immer besänftigen und sagen, nein, die meint das nicht so. Und der Uwe, muss ich sagen, der hat sich schon sehr bösartig geäußert. Muss ich wirklich sagen, in einer Art.
Wir wollen die Worte nicht
ja. Aber war wirklich. Der hat Sprüche rausgehauen.
Nelke.
Ja, wirklich. Und wirklich, da ist der Zeuge, da fliegt auf einmal ein verchromter 20-Liter-Kanister voll Richtung Amati. Aus dem Truck raus. Aber wirklich raus. Alfred?
Ich muss das bestätigen.
Und sagt er zu Martin, und die soll sich jetzt sofort hier verpissen, sonst kommt der Zweite hinterher. Ehrlich, ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit, aber da ist mir auch ein bisschen der Kiefer.
Das habe ich dann übersetzt, natürlich.
Ja. Meine Güte.
Dass sie also ganz schnell verschwinden soll.
Das war Uwe
aber die hat in dem Moment blitzartig aufgehört zu reden.
Ja, ja.
Den Mund auf und der ging nicht mehr wieder zu.
Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt wird irgendwann der Niki auftauchen, aber der hat sich da schön rausgehalten.
Der ist geflohen.
Ja, der.
Also, wenn ich mal eingreifen darf.
Ja, sorg mal ein bisschen für Ruhe hier.
Also, erstmal muss ich sagen, ich kenne die Geschichte ja auch und mit allem, was da gesagt worden ist und so. Ihr habt das jetzt ohne Piepsen ganz gut hingebekommen. Warum hat uns es immer unheimlich viel Freude gemacht, Porsche Cup oder Super Cup zu fahren? Das hängt einfach damit zusammen. Ich meine, heute ist ja alles hochpolitisch. Heute kann man ja nur noch den Kopf über das schütteln, was da hinten die Herrschaften. Also, außer dem Glocki ist da ja keiner, der sich vertraut, nur ansatzweise mal den Mund aufzumachen. Aber damals musste man ja auch immer schon ein bisschen brav sein, ne? Dass man seinem Arbeitgeber gegenüber ja immer schön brav und konform war. Und das Gute war, in diesen Porsche Cups, da ging es immer darum, da waren von der Qualität Top-Fahrer, die alle Bock hatten mitzumachen, auch junge Leute, klar, die den Weg nach oben suchten. Ich hab und du, wir haben den Weg eigentlich hintenrum da rein, aber wir hatten immer eine Riesenfreude, weil es einfach knallharter Sport war. Und es ging auch schon mal wirklich im Parkfamilie ein bisschen hemdsarmiger oder im Fahrerlager ein bisschen hemdsarmiger zu. Ich kann mich da auch an diverse Situationen erinnern und mit dem Uwe Alzen glaube ich auch, da hatte ich auch mal beim Supercup hier 2006 glaube ich, ist er mir in der letzten Runde, hat er mir in der Dunlop-Kehre unten eine gegeben beim Reinfahren. Auto kommt quer und ich lenke gegen und beim Querkommen zeige ich ihm schon diesen Finger und habe mir geschworen, du überholst mich niemals. Hat er angesetzt, habe ich ein bisschen die Wiese gedrückt und so. Naja, alles klar. Ich habe dann meine Position noch behalten und hatte einen riesen Hals auf den und wollte ihm eigentlich denn hier, das hier war das Fahrerlager, hier war Parc Fermé, da wollte ich ihn eigentlich denn hier schon mal verbal durchbeleidigen und ihm sagen, was ich von ihm halte. Ich mache die Tür auf, er stellt die Hütte ab, ich stehe da bereit, ja, um mit ihm ein Gespräch zu beginnen. Da macht er die Tür auf, da sagt er zu mir, hör mal, geil, der Koffer ist quer, du zeigst zeigst meinen Stinkefinger, das finde ich sensationell. Da musste ich schon wieder lachen, hat mir gedacht, komm, vergiss es, ja. Ist ja alles gut gegangen. Aber wir hatten Spaß, wir hatten Bock und das ist auch heute noch so. Ich bin immer noch der größte Fan dieser Markenpokale bei Porsche, weil es einfach immer noch richtig guter, authentischer Sport ist und wir haben da schon auch manchmal einen sehr, sehr soliden Umgang miteinander gepflegt, aber auch so, dass man danach immer noch reden konnte. Ich hatte mit ihm mal so ein Ding, habe ich sogar mal erzählt in der alten Schule, den Podcast, wo er im Zelt stand, war am Fluchen. Das weiß er natürlich dann alles nicht.
Aber jetzt weiß ich,
ja. Weißt du noch, in Norrisring, wo du dich so blamiert hast?
Ja. Da war gar nicht. Raus damit. Einige kennen den vielleicht noch nicht.
Die kennen den gar nicht. Wir haben da mal was aufgezeichnet. Ja, ja, ja. Da war glaube ich, auch 2002 oder 2003 war das. Da ist Folgendes gewesen. Start, Dutzenteich, oder nee, wie heißt das? Grundigkehre, ne?
Grundigkehre
unten, wir bremsen alle an.
Und dann Schiller ist es da, glaube ich,
passiert. Nee, unten, erste Kurve. Ja. Dann war so eine Kettenreaktion. Also, ne, irgendeiner hat angefangen zu schieben und hat die alle Autos vor sich hergeschoben. Und ich war dann derjenige, der dem Wolf Hensler hinten reingerutscht ist. Der Wolf hat sich gedreht, ich konnte weiterfahren. Naja, dumm gelaufen. Pass auf. Nach dem Rennen, Park Vermee, Tür geht auf, steht der Hensler vor mir, packt mich so, schüttelt. Ich habe gesagt, Alter, nimm die Finger weg oder du hast keine Lizenz mehr. Ja. Dann hat er dann losgelassen. Dann habe ich gesagt, Kollege, wenn du meckern willst, dann red mit den anderen, die hinter mir waren. Kannst dir mal meinen Arsch angucken, der ist komplett platt. Ich sage, die haben mich alle nicht reingeschoben.
Dein Heck, du machst dein Heck.
Heck. So, naja.
Er hat noch diesen hohen Alzen in sich. Weißt du?
Dann ist der Wolf abgedampft. Klar, Emotionen, ist ja normal, war ja lustig. Naja, und dann ein paar Minuten später, ich bin dann bei uns im Zelt bei To Limit und wir hatten dann Deutsche Post Hauptsponsor, wir hatten da keine Ahnung 50 Gäste und wir machen dann so kurzes Interview, ne, meiner Teamchef mit mir, wie war dein Rennen und so weiter und alle hören schön zu und auf einmal steht er dann da, wie so ein Terrier steht der am Zelteingang und blökt ins Zelt rein: Menneken! Du stehst auf meiner Liste oben, die wird abgearbeitet. Und ich stehe da und denke mir, ich habe da noch so gerufen, so, Harald, lass uns doch mal in Ruhe reden, nix. Und dann fing auch schon unsere Gäste an zu lachen, ich fand das ja alle geil, ja? Das war ja so aus dem Leben alles. Ja? Herrlich, nichts Inszeniertes und ich stehe dann da und denke, ach Mensch, der Harald, der Ärmste, jetzt regt er sich auf.
Also,
und
so. Ihr müsst euch vorstellen, dem Wolf Hensler gebe ich 5 Mille, da sage ich, machst du mal meinen Patrick Simon ein bisschen Feuer und gib's Gas. Die 5 Mille ist er nach dem Start 500 Meter weit gekommen, waren die 5 Mille auch weg. So fing das schon mal alle an. Und das zweite Auto ist auch irgendwo in der Wand gelandet, also ich stand wirklich mit leeren Händen da. Und da war der einzige Ventil, bin ich dann in das Zelt von Tolo mitgegangen, habe ich gesagt, weil ich immer ein Reserveauto dabei hatte. Ich sagte, das nächste Mal opfere ich ein Reserveauto, ich habe immer 3 dabei. So fing das Ganze an. Aber wir verstehen uns alle durch die Reihe super. Wir machen so viele Veranstaltungen gemeinsam im Jahr oder auch schon seit 2 Jahrzehnten Minimum. Und ich bin da sehr emotional und ich kann auch mal sagen, wie der Alfred mich vor versammelter Mannschaft vor den Vorständen von Audi zusammengeschissen hat, was ich nicht auf Verrechnung hatte, da ist mir auch der Kiefer runtergefallen.
Wie war das?
Ja, hier bei dem scheiß Scirocco Cup, wo der mich so rund gemacht hat, wie ich mich benommen hätte mit den jungen Leuten. Der Winterkorn, der Entwicklungsmanager, stehen alle auf der Bühne, der Chris dabei. Ich sitze da oben schön brav, ich Siegerehrung. Der Alfred macht mich auf einmal rund, was ich mir dabei erlaubt hätte mit den jungen Leuten
da unten. Du kamst an und die Schrocke flogen da unten in alle Richtungen.
Ja, weil sie aufmäßig waren und da habe ich sie in alle Richtungen geschickt, ja. Aber das Gleiche ist dir doch am Sonntag auch passiert, wie sie dich in der Wand geschickt haben.
Ja, auch direkt die Junior.
Ja. Ich wollte ja nur erzieherische Maßnahmen vormachen. Aber da kommen die vorbei und wollen mich außenrum überholen. Hier unten in, wo war das?
Bei mir hast du übrigens auch angeklopft. In dem Rennen.
Ja, da warst du zu früh auf dem Rennen.
Oder du zu spät. Ist egal. Das wollen wir gar nicht diskutieren. Was der Chris dann und gerade ja, der Harald sagte, wir haben uns auch schon mal angepäst. Aber kurze Zeit später war das Thema wieder vergessen. Ich werde auch nicht vergessen, Harald, wie du schuld warst, dass ich auf der Fahrt zur Pole Position meinen Porsche im Supercup komplett ruiniert habe. Wenn du dich daran erinnerst, das war am Norrisring. Damals war ich auf einer Runde. hatte die Pole Position, ich wusste es noch nicht. Und da habe ich daran gedacht, komm, versuch noch eins draufzulegen. Und dann habe ich unten die Grundigkehre, habe ich noch mal ein paar Meter später angebremst, weil ich wusste ja, da ist rechts ein Ausgang. Wenn man sich verbremst, kann man den Ausgang nehmen. Und ich hatte mich wahrhaftig verbremst, heftig verbremst. Ich steuere auf den Ausgang zu, wer kommt mir entgegen? Harald.
Ja.
Der sich schon vorher verbremst hat.
Ja, dann kann ich mich dran erinnern, genau.
Ja. Ja, ja. Und jetzt musste ich mich sehr kurzfristig entscheiden. Harald, bin Benzintank auf Benzintank oder geradeaus die
Was war denn mit der gelben Flagge, die normalerweise dann draußen ist? Die hast du ignoriert, oder
wie? Nee, der Harald Feier im Ausgang verschwunden, da wurde gar keine gelbe Flagge zu der Zeit gezeigt.
Ja, ja, ich weiß, aber normalerweise ist das ja so, wenn, aber hat er nicht gesehen. Normalerweise ist das ja so, wenn
ich kam entgegen.
Ja, ja, dann normale
gelbe Flagge. Aber in der Prärie.
Christian, da war keine gelbe Flagge, weil ja ist ja alles sicher gewesen. Harald war ja verschwunden, die haben den ja auch nicht mehr gesehen.
Okay, die dachten, der kommt gar nicht mehr.
So weit war der weg. So, da musste ich in die Leitplanken fahren. Und der Harald hat hinterher noch zu mir gesagt, ich habe noch nie einen Rennfahrer gesehen, der so einen verlängerten Hals hatte, als ich ja damals aufgeprallt bin. Ne? Und das Auto war zerstört. Und da wollte ich nur sagen, was das für eine Familie war. Hat jeder Teamchef und jeder Fahrer unterschrieben und war damit einverstanden, dass ich mein Auto aus dem Carrera Cup für den anderen Tag benutzen konnte. Ne? Und so sind wir wirklich früher miteinander umgegangen und das zahlt sich heute noch aus.
Nee, absolut. Muss ich wirklich sagen. Auch zu DTM-Zeiten und alles. Wir sind oft, weil wir hatten ja alle Dienstautos, gemeinsam zu den Rennen hingefahren und viel gelacht, auch am Wochenende Spaß gehabt. Aber manchmal auf der Rückfahrt von Berlin oder irgendwo, da war der Alfred nicht mehr so gesprächig, weil wir uns dann irgendwie mal ein bisschen behakt haben und alles. Aber unterm Strich, wir kennen uns seit Ende der 70er Jahre und ein super Verhältnis in allen Richtungen. Ne? Ob wir in Spanien sind oder hier sind, egal wo. Man freut sich, geht mit der Familie essen und so. Und ich muss sagen, nur tolle Erlebnisse.
Man merkt es auch.
Bitte?
Man merkt es auch, wenn ihr jetzt
Ja, absolut. Genau wie mit Christian oder mit seinem Sohn. Wir verstehen uns blind und schieben uns schon mal den einen oder anderen Auftrag zu. Nee. Oder wenn ich irgendwo eine Möglichkeit habe, auch für seinen Sohn. Nein, weil ich da Freude dran habe. Der Junge passt auch in der Welt. Und
Christian, du warst ja mal in Asien auch. Zweimal Meister sogar. Du bist den Carrera Cup in Asien gefahren. Ich glaube, das habt ihr nicht gemacht, beide.
Ja.
Sind die da höflicher? Verbeugen die sich, bevor sie den Koffer fahren? Oder wird da genauso hart gefightet wie hier?
Ja, ich bin
haben die auch so. Haben die auch einen Harald Groß in Asien?
Die gibt es da auch, ja. Ja, kann schon sein. Aber mit denen darfst du dich nicht anlegen. Dann wird wahrscheinlich ein bisschen brutaler, ja. Die werden da. Weil da gibt es ja die bösesten Geschichten, wo Rennfahrer in Macau irgendwie dann so einen einheimischen Hero mal irgendwie beleidigt haben und haben gesagt, ist mir gerade, ja, dann sind die sauer, dann gibt's richtig, da kommst du dann nicht mehr heile raus. Ja.
Okay.
Aber so, nein, so schlimm ist nicht, alles in Ordnung. Ich bin 3 Jahre in Asien gefahren, richtig, 2008, 9 und 10, weil ich bin die ganzen Jahre davor Carrera Cup gefahren, Super Cup gefahren. Ich hatte damals irgendwie mal Bock, was Neues zu erleben und dann bin ich 3 Jahre lang da drüben gefahren und das war gar nicht so einfach. Da gab es auch richtig gute Fahrer. Die Rennstrecken waren sehr speziell und alles war neu und es war wirklich eine gute Competition. Das hat auch Porsche immer ausgemacht. Das ist ja inzwischen noch viel weiter gewachsen. Wir haben ja, wie viel haben wir inzwischen, wie viele Markenpokale-Nationale? 25 weltweit? Oder 20? Bestimmt. Ne?
Bestimmt.
Ja, also wir haben ja in England, in Italien, in Skandinavien und dann jetzt in Asien.
Verschiedene amerikanische Länder.
In Nordamerika, Südamerika. Du hast so viele Länder, wo inzwischen auch ein nationaler Cup ist. Die aber immer mit den gleichen Vorgaben von Porsche funktionieren. Also sprich, die müssen professionelle Standards erfüllen. Die Orga ist sehr professionell. Technische Abnahme. Also du kommst eigentlich in jedes Land und findest einen Carrera Cup, einen nationalen Cup wieder, der sagen wir mal, vom Level genau dem deutschen Cup entspricht oder dem Super Cup. Also das ist alles gleich. Und das war immer geil. Und ich habe das da drüben 3 Jahre lang gemacht. Das hat echt Freude gemacht, war cool. Und muss ich sagen, war damals 997 Porsche. Ich bin ja drei Autos gefahren. Ich bin den 996 gefahren, 99, 2001, 2000, ja, bis 2005, den 996. 2005 war ich Meister im Carrera Cup. Ja, ich war der letzte Sieger mit dem 996. Ne, das Auto gibt es auch noch. Ja, das ist auch ein 996, das ist richtig. Ja. Das ist aber ein 2002 Auto.
Ja, haben wir ja schon rausgefunden. Ja.
Okay, ja, und danach ging es dann weiter mit dem 997. Und 991 kenne ich nicht durch die Carrera Cups, aber ich bin in der Langstrecke, Nürburgring, hier viel 991 gefahren, Cup Porsche. Und das ist ja auch vielleicht ein Thema, dass wir mit diesen Autos ja nicht nur in den Cups gestartet sind, sondern dieser Cup Porsche, der war eigentlich weltweit immer, ist heute noch weltweit super beliebt in sämtlichen Rennserien. Und es gab ja auch immer hier im Carrera Cup eine Cup-Klasse, und auch das wurde ein bisschen verbessert, das SP7-Reglement. Und aus diesem Cup Porsche ist ja damals auch, muss man ja auch mal hervorheben, diese GT3-Kategorie, die wir heute erleben, die ist ja 2009 so als Idee in die Welt, 2008, und der erste 997 GT3 als GT3-Version war ja ein Cup S, ja? Und das war eigentlich Basis Cup Porsche, vorne breitere Spur, breitere, dann ein bisschen mehr Leistung, der Flügel hinten größer, das war der Ursprungs GT3, danach kam dann der GT3R und dann kamen später dann die 991 und so weiter, die nächsten Generationen. Naja, und ich bin halt auch immer viel Langstrecke gefahren, auch mit dem 991 nachher. Also von daher kenne ich diese drei Generationen Autos. Und jetzt gibt es ja bald nächstes Jahr den 992. Ich bin mal gespannt. Ich habe ihn noch nie live gesehen, aber muss, was ich höre, auch wieder ein richtig geiles Auto sein. Und ist auch wieder so ein Auto, was dir weltweit aus den Händen gerissen wird. Das will jeder haben.
Und das ist auch so. Ne? Die Cup-Klassen sind eigentlich immer schnell ausgebucht. Ne? Also es ist nicht so, dass da jetzt jeder kommen kann und sagen kann, wie viel Geld braucht man für eine Saison?
Ja, ich habe heute noch das Rennen geguckt in Le Mans. Da war heute der Auftakt zum Porsche Carrera Cup. 55 Autos waren am Start. Ja? Und das war hochprofessionell organisiert. Der Christian ist auch zum Teil mit Herrschaften beschäftigt, die noch einige Informationen brauchen oder die noch ein paar Ratschläge brauchen. Ich habe mir das Rennen heute Morgen in der Früh angeschaut und das zieht sich wie so ein Faden, geht sich das durch, Harald, wo wir 1993 Supercup, Carrera Cup auf dem 64 gefahren sind, war auch ein hochkarätiges Feld, war auch sehr professionell organisiert und jetzt der Carrera Cup Auftakt mit 55 Autos und jetzt stehen hier schon diese 996 und sind für unseren historischen Sport schon geeignet. Ne?
Schon geeignet, ja, genau. Und ich bin mir sicher,
wir auch noch. Wir sind auch noch geeignet für den historischen Sport.
Wir lassen es ja auch ganz schön krachen bei der DTM, bei der historischen. Aber ich bin mir sicher auch, also wir wissen jetzt ja noch nicht, wie es mit der DTM weitergeht oder auch nicht, aber da wird auch der ein oder andere Fahrer nächstes Jahr im Carrera Cup wahrscheinlich auftauchen und da auch nochmal das Feld ordentlich aufwischen.
Zum Thema Fahrer, Carrera Cup und Supercup. Wir alle wissen, früher waren bei Porsche die Listen für die VIP-Autos ellenlang. Jeder wollte fahren, die ersten Jahre. Nur nachher wurde es immer weniger, weil auch die Hochkaräter gekommen sind und haben von uns einen mitgekriegt, weil sie gedacht haben, sie kommen als die Heroes hier hin und fahren mal eben alles an. Der Einzige, der uns wirklich mal alle lang gemacht hat, und das finde ich im Nachhinein auch nicht gut, der Porsche wollte unbedingt den Häkkinen in Monte Carlo haben. Und dann hat der Ron Dennis durchgesetzt. Ich glaube, Takoya hat das Ganze gesponsert gehabt und hat dem ein Steuergerät gegeben. Und wir haben und alle so blöd und alt ausgesehen. Und ein anderes Getriebe hat er gehabt oder Sperre. Eine andere Sperrwirkung hat er gehabt. Und da hat er uns alle so lang gemacht. Wir standen alle da wie die letzten Idioten. Als wenn wir nie hätten Auto fahren können. Aber das war Ron Dennis, sonst hätte der den Häkkinen nicht gekriegt. Und Porsche, die Marketingabteilung, wollte unbedingt den Häkkinen da fahren haben.
Ist da ja, weil der Walter Röll mitgefahren? Ist da nicht auch Walter Röll mitgefahren?
Ja.
Oder?
Der in auch in Monaco.
Ja, genau. Auch in Monaco.
Der fuhr auch die andere Sperre und hat andere Steuergeräte. Ja, ja.
Also da muss ich schon sagen, wenn es eng geworden ist, dann wird, wobei ich aber sagen, wir sind doch gerade beim Bescheißen, jetzt muss ich auch mal eine Geschichte los. Ich war ja früher ein unheimlicher Bremsenmörder. Und ich hatte Strecken wie Zolder, Avus, Diepholz. Das habe ich schon mal erzählt, wo ich die geschissen habe, aber das kommt gleich. Und wir haben damals auch 85 Kilometer, zumindest ich, Bremseplatte mit nagelneu, nur angefahrene Klötze, nagelneue Scheiben, alles. Und nach 80, 90 Kilometer war alles Müll, Pedal durchgefallen. Dadurch habe ich auch Rennen verloren. Also habe ich mir dann einen Bremsenhersteller gesucht. Den Namen weiß ich nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, ob die existieren. Und da wollte ich mir 20 Satz Klötze machen lassen, aber nur fürs Ausland, für die Langstrecke. Dass sie mit anderen Metallschichten und Zusätzen, dass die halten. Dann haben die gesagt, nee, unter 100 Sätze geht gar nichts. 100 Sätze? Da habe ich gedacht, auch egal. Habe ich aber verlangt, 100 Sätze, und die waren alle mit einer bestimmten Farbe markiert. Aber eine Farbe, weil die haben ja, weiß ich nicht, 300, 400 Grad Temperatur gekriegt, die mussten ja aushalten, dass du immer noch sehen konntest, welche Farbreste drauf waren. Ich glaube, grün waren die damals, die Klötze in Carrera. Und dann habe ich natürlich, ich konnte nicht widerstehen, auf Strecken wie Diepholz oder so, habe ich dann auch die Klötze gefahren. Und die Rennen habe ich auch dann gewonnen, weil ich bin immer schön an zweiter, dritter Stelle gefahren, immer so mitgeschwommen, und dann habe ich ein bisschen Druck gemacht. Und ich wusste ja, bei den Kollegen muss man irgendwann die Bremse ein bisschen weich machen. Muss sie fangen an, mit links vorzupumpen. Und so habe ich natürlich auch, weiß ich nicht wie viel Rennen, aber schon einiges gewonnen. War nicht ganz legal, aber ich habe es ja nur der Sicherheit wegen gemacht, damit nichts passiert.
Porsche ist auch bekannt für gute Bremsen, und du wirst das dann halt nochmal
gekrönt. Und den Rest habe ich dann wirklich nach USA verkauft.
Ich muss aber auch mal sagen, dass zum Standards, die Cups wurden in den letzten Jahren immer besser. Und der allzu kurz bestätigen, Harald auch, in den letzten, sage ich mal, 7, 8 Jahren sind diese technischen Kontrollen so unglaublich gut geworden. Das traut sich keiner mehr zu bescheißen. Es ist auch nichts mehr da. Vor 2 Jahren haben sie mal eingeschnappt, da hat ein bisschen an den Achsen gespielt und dann die Höhen. Aber hat man auch, sie kriegen alles raus. Die bauen auch rigoros sämtliche Teile aus dem Auto aus. Die werden ausgetauscht. Also die kommen schon mal und sagen, völlig überraschend für dich, so alle 4 Dämpfer raus, untere Dämpfer kommen rein. Ah ja. Also, ne? Und dann werden die ausgebauten Dämpfer natürlich kontrolliert. Und so macht man das mit allen Teilen, bis hin zu einem Motor, zu einem Getriebe. Und es ist ja heute auch so, wir haben ja Data-Recording in den Fahrzeugen, das ist ja hochprofessionell. Alle Daten, die relevant sind, werden aufgezeichnet. Und auch das schauen sich die Techniker immer wieder an und verfolgen halt einfach die Beschleunigungskurven der einzelnen Autos. Und da ist definitiv nichts. Ich habe ja auch einen Job im Supercup, ich bin da ja Driver-Advisor, ich sitze also in der Rennleitung und berate quasi die Rennleitung. Also ich bin derjenige, der quasi meine Ex-Kollegen jetzt an den Pranger stellt. Ich sage, bestrafe ihn oder bestrafe ihn nicht. Manchmal bin ich auch lieb. So. Und dann sehe ich auch sehr viele Daten. Ich sehe auch Video-Onboard-Aufnahmen. Und dann, es gibt ja heute auch noch die Porsche Junioren, die ja von Porsche unterstützt sind. Dann heißt es immer, ja, die haben ein Spezialmapping und die haben andere Motoren drin und alles völliger Schwachsinn. Da ist absolut nichts. Ich sehe diese Daten, ich sehe, wie die Jungs miteinander kämpfen. Da ist nichts. Also wenn die ein Rennen gewinnen, dann gewinnen die, weil die gut waren. Und weil sie gut gecoacht waren und weil sie einfach in der Summe den besten Job gemacht haben. Aber es gibt kein Beschissen. Früher wurde beschissen, zu meiner Zeit. Ich habe nie beschissen.
Was hast du denn gesagt? Was hast du denn nicht gemacht?
Wir haben wirklich nicht beschissen, muss ich sagen. Und das im Nachhinein bereue ich es.
Wenn du nicht bescheißt, wärst du doch gar nicht mitgekommen. Wir haben alle beschissen.
Ich habe nicht beschissen. Habe ich nicht.
Nee. Nein. Dann bist du der einzige Brave.
Ja, war ich. Deine Frau sagt auch, ich wäre ein Braver. Ja. Ja? Du musst nicht immer an das Negative. Du musst auch mal positiv denken. Und ich habe nicht beschissen. So. Und heute ist es so, ich sag's dir, wer diese Cups gewinnt, war einfach in Summe der beste Fahrer. Ende aus dem Maus. Und es ist auch so, wenn wir jetzt mal die Historie schauen, also gerade mal, wenn wir mal das Porsche-Fahrerkader sehen, dann kann man eigentlich sagen, dass fast alle Fahrer, Porsche hat sich immer aus den Cups und Supercups ihre Fahrer herausgeholt. Und das Schöne ist, wir reden jetzt nicht von Formel 1, aber wenn du heute einen Cup-Fahrer nimmst, der vorne fährt, ein Frontrunner ist, Den kannst du, der ist eine ultimative Allzweckwaffe. Den kannst du in jedes GT-Auto reinsetzen, den kannst du in ein LMP reinsetzen, den kannst du sogar in ein Formel E reinsetzen. Und wir müssten es eigentlich mal probieren, aber der Formel 1-Weg ist ein anderer. Vielleicht würden, den Nick Yellowy, ne, der auch bis vor 2 Jahren Supercup, Carrera Cup gefahren ist, der hatte einen Testvertrag bei Force India, hieß es da noch. Oder, ja. Und der hat letztes Jahr nochmal getestet und der war schneller wie der Stroll, mal eben gerade. Ja? Obwohl der davor nur Simulator gefahren ist und eigentlich gar lange keine Formelrennen. Aber der setzt sich da für so einen Testtag rein und verprügelt den Stammfahrer. Es wurde nie darüber gesprochen, weil man spricht natürlich nicht gut über diesen Fahrer, weil ja der andere, der Stroll, für viel Geld, dann wird er dann halt unter den Teppich gekehrt. Aber auch interessant, der Yellowy steigt da ein und brennt dann Feuerwerk ab und alle gucken doof und sagen, wo kommt der her? Ja, der kommt aus dem Supercup. Ach ja, also die können das auch. Und das war eigentlich immer schön. Ne? Also es war immer so, dass es eigentlich klar war, das ist heute noch so, jemand, der aus den Cups kommt, ist ein guter Mann. Da gibt es nichts zu diskutieren. Das spricht immer für höchste Qualität, dass das absolute Könner ihres Fachs sind.
Und ist ja eigentlich der Porsche, und das hattest du ja auch mal initial gesagt, irgendwie, dass das so schwierig ist und so anders zu fahren mit dem Heckmotor doch ein ganz anderes Fahren ist. Sind die Autos schwieriger geworden vom Niveau her jetzt, vom Fahren her? Oder sagt ihr, eigentlich waren die 964er schon richtig tricky?
Also die letzten Modelle habe ich nicht mehr gefahren, aber wer auf den 11er Modell aus den 70er und 80er Jahren groß geworden ist, weil die Autos waren schon nicht einfach zu fahren, speziell auf der Nordschleife. Wir haben ja damit 24 Stunden Rennen und alles Mögliche gefahren. Also der 11er war vom Gefühl her, wir hatten ja keine Datenaufzeichnung, wir hatten gar nichts, unser Gefühl war im Hintern. Bisschen einstellen, wir hatten ja nicht viele Möglichkeiten von Federn her oder so, bisschen Stabi vorne, hinten Sturzspur, Höhen, Ende aus. Mehr Möglichkeiten waren nicht da. Und wir haben ja auch Rennen auf der Nordschleife gefahren. Also da muss ich sagen, und dann wurden die Autos natürlich, die Entwicklung immer schön, immer besser und alles. Und nachher Wippenschaltung, dann die ganzen elektronischen Helferchen. Aber so wie wir auf den 0815 Autos groß geworden sind und mussten beißen und jeder Fehler, haben wir die Quittung gekriegt, querstehen. Wir hatten ja so eine hohe Leistungsdichte, gerade zum Rennende, wenn du deine Reifen nicht ein bisschen eingeteilt hast, Bremse weich wurde, ein Quersteher schon vor 1 oder 2 vorbei oder beim Start machbar. Ne? Also die Jungs, muss ich sagen, die da groß geworden sind, aus denen ist auch mehr oder weniger alle was geworden. Alle durch die Reihe. Und gucken wir mal, wie viel durch die Cups, ich will mich nicht wiederholen, aber Christian hat ja erzählt, sind wirklich Hochkaräter geworden und wirklich ganz, ganz tolle Berufsfahrer. Eben aus den Cups, weil das ist schon eine extreme Härte gewesen. Das war schon...
Was ich schade finde, ist, also was immer geil war, du hast als Rennfahrer sehr, sehr viel über dieses Auto gelernt, weil wir hatten bis auf wenige Ausnahmen nie verstellbare Dämpfer. 2003 bis 2005 hatten wir mal einen verstellbaren Dämpfer im 996, aber ansonsten war immer ein Einheitsdämpfer drin. Und man schraubt eigentlich bei Rennautos immer sehr gerne am Dämpfer, Druckzugstufen rauf, runter und so weiter. War beim Cup-Auto nicht. Cup-Auto war natürlich dahingehend dann schon limitiert. Du hattest Spur, Sturz, Bodenhöhe, die aber auch limitiert war, also man konnte dann nur bis zu einem gewissen Punkt auch absinken. Flügel kann man verstellen, Stabis kann man verstellen, aber du hast in dem Cup Porsche gelernt, wirklich gelernt, dass Nuancen im Bereich Sturz, Bereich Spur, Luftdruck, 1/100, 2/100 mehr oder weniger, waren kriegsentscheidend darüber, ob du nach 8, 9 Runden noch Grip hattest oder keinen mehr. Und ich habe damals in diesem Cup-Auto wirklich viel, viel mehr gelernt, wie davor bei BMW im Supertourenwagen. Da hat man schon einen Ingenieur, alles war hochkompliziert. Da konntest du als Fahrer dich eh nicht einbringen. Das war so komplex von den technischen Möglichkeiten. Beim Cup Porsche habe ich immer genau, ich habe das Datenblatt genau gewusst vor. Ich habe genau gewusst, wie viel Sturz fahren wir vorne links, vorne rechts. Ich habe die Bodenhöhen gewusst, die Radlasten. Ich habe die Stabi-Positionen gewusst, die Flügel. Und ich konnte wirklich nachher mit meinem Renningenieur zusammen, wir haben, das war so, ich wusste auch alles. Ja? Und das ist doch heute noch so. Ich kenne die Autos aus dem FF und weiß genau, dass, aber es ist ein Wahnsinn, was Nuancen im Veränderungen, du brauchst nur die Bodenhöhe hinten 2 mm anheben, schon hast du eine andere Balance im Auto und kannst wieder andere Parameter verstellen, aber dieses Limitierte, an Möglichkeiten einzustellen. Du lernst halt dann wirklich, dich mit diesen Feinheiten zu beschäftigen, weil du nicht diese Stellschrauben hast, um den Dämpfer jetzt komplett zu verstellen. Und ich habe da echt sehr, sehr viel gelernt. Das hilft mir heute noch. Und das ist auch so ein Ding, dass wirklich die Jungs, die aus den Cups kommen, diese Frontrunner, auch technisch sehr, sehr visiert sind. Also ich sehe das ja im Supercup oder auch im Carrera Cup. Die guten Fahrer, die sitzen wirklich abends um 21 Uhr noch mit im Zelt und sind dabei, wenn die Autos vermessen werden. Die wollen genau wissen, was machen wir. Weil du dich mit jedem Detail beschäftigen musst, um vorne zu fahren.
Ja, das ist auch der Unterschied zu der damaligen Zeit und der heutigen Zeit. Wir fuhren damals ohne Servolenkung. Wir fuhren noch mit normalen Schaltgetriebe. Wir mussten Zwischengas geben beim Runterschalten, damit die Hinterachse nicht stehen blieb.
Sehr wichtig beim
Wir fuhren ohne ABS und haben uns eigentlich mit den Ingenieuren wenig auseinandersetzen müssen, weil es gab noch keine Daten. Ja? Und heute ist das so, dass im Gegensatz zu früher die Porsche Cup-Fahrzeuge schon richtige Rennfahrzeuge sind. Und damals waren die Porsche doch noch ein bisschen mehr von der Serie abgeleitet. Und heute fahren die alle mit automatisiertem Getriebe, mit den Datenaufzeichnungen. Und heute müssen sich die Fahrer mit ihren Ingenieuren hinsetzen. Christian, du weißt das sogar mindestens genauso gut wie ich, um einfach diese Nuancen zu finden, um einige hundertstel Sekunden schneller zu sein. Ja, im Carrera Cup jetzt in Le Mans waren die ersten 18 Autos innerhalb von 0,7 Sekunden.
Glaube ja.
Ja, das ist brutal.
Das ist auf einer Strecke, wie lange ist das?
13,5.
13,5
Kilometer. Ja. Das ist unvorstellbar.
Das ist wirklich unvorstellbar. Ja. Du, wenn man dein Video googelt mit Uwe Alsen, ne, da raspelt ihr über die Curbs und springt mit den Autos und kommt auf zwei Rädern um die Kurven. Da gibt es auch fantastische Fotos. Sind die Autos eigentlich damals stabiler gewesen? Konnte man das eher machen? Oder würdest du sagen, das geht heute noch genauso? Oder sind die Autos empfindlicher?
Also ich glaube, dass die heutigen Autos mindestens genauso stabil sind, wenn nicht sogar noch stabiler. Aber wir hatten damals mehr Federweg.
Ah, okay.
Ja, und somit konnten wir wirklich diese hohen Abweiser sehr gut ausbügeln. Und so kam dieses abschreckend schöne Rennen in Hockenheim zustande. Das ist heute mit den Autos so nicht möglich, weil die eben viel härter abgestimmt sind, viel weniger Federweg haben und die würden heute springen. Und man hätte dadurch überhaupt kein Vorteil.
Ja.
Trotzdem muss ich sagen, die frühere Zeit, 64er, 93er, 96er, diese Rauferei. Heute kriegst du ja für fast alles Penaltis. Christian, die ist ja heute in einer anderen Funktion. Wobei du, glaube ich, manchmal auch ein bisschen großzügig bist oder die weilt sich das, Vorsatz oder nicht. Ich war zum Beispiel ein Typ früher, der gerne mit dem Heck ausgeteilt hat. Da konntest du ja keinen Vorsatz draus machen. Wir haben aber alle geraucht und haben auf Kontaktracing gefahren. Die haben auch für den einen oder anderen den Gasbus mal gehoben, aber die Rauferei Tür an Tür oder in Hockenheim dreimal aus dem Windschatten raus, auf der Ostschikane rausgefahren. Heute wird schon mehr geahndet. Deshalb, ich muss sagen, das war schon damals klasse.
Erzähl mal, was du mit den Junioren damals gemacht hast, als die Junioren dazu kamen, wie du die erstmal eingenordet hast.
Ja, die waren noch frech wie die Sau.
Ja, eben.
Die sind gekommen, der Wolfgang Lander nicht. Und wenn die Bergmeister und Simons und alle, wie sie damals waren, die sind natürlich auf die Etablierten losgegangen. Und wir hatten ja alle keinen Funk. Und da muss ich sagen, mit dem Wolfgang Land habe ich mich super verstanden. Dann haben wir geguckt, okay, um welchen Juni, also wir haben nach Ende des Trainings haben wir geguckt, wo stehen die Junioren, wo stehen wir verteilt. Haben gesagt, um wen willst du dich kümmern? Ich kümmere mich um den. Und dann haben wir die erstmal beiseite geräumt oder erstmal einverfasst. Und dann haben wir uns um uns gekümmert. Aber wir hatten ja damals Startfelder von 35, 38 Autos. Unter 30 Autos hatten wir dann nie Startfelder. Das war schon höllisch.
Und da fuhren
mal,
ne?
Ja, und wie du schon sagst, da fuhren mal 12, 15 Autos in der Sekunde. Das war so. Und wie die jungen Burschen, die sind damals dahergekommen, oder so ein Lukas Luhr, der war ja auch sehr frech von Anfang an. Dann, musste CD natürlich in den Schranken weisen, was auch nicht immer einfach war, weil die natürlich Werksingenieure dabei haben. Da waren etablierte Teams wie Mantai oder so, die diese Autos eingesetzt haben. Und dann nach 3, 4, 5 Rennen wurden die schon ganz schön offensichtlich teilweise. Und dann musstest du halt dagegen halten. Ne? Das
also hat aber auch Harald ist ja nicht nur Rennfahrer, der ist auch
Pädagoge.
Erzieher für schwer erziehbare Jungs.
Ja. Ne? Nein, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber wir haben alle durch die Reihe zu allen Leuten einen guten Kontakt. Und ich muss mal eine Geschichte, der Frank Schmickler kennt ihr ja auch alle. Und der hatte eine Sternstunde in Hockenheim und ich fuhr auf P3 nach Hause und wollte diese dritte Position unbedingt retten. Ja, jedenfalls hatte ich wohl meine Bremse klein bisschen zu viel ruiniert und wollte nur noch nach Hause fahren, die beiden letzten Runden. Und der Frank Schmickler wittert Morgenluft und beißt hinter mir und hat mich dann in der dritten Schikane Richtung Motordrom verschaltet. Hab keinen Gang reingekriegt und da ist der mir voll hinten drauf gefahren. Und ich wusste, wenn die PU-Haut vorne eingedrückt ist, das macht auf den langen Graden, sind wir in der Ostkurve gefahren, bis zu 4 Stundenkilometer aus. Und so konnte er mir aus dem Windschatten nur noch bis an die Tür fahren, aber nicht mehr vorbei. Und so habe ich den dann erzogen und dann habe ich mit Glück meinen dritten Platz gerettet, weil ich wollte ja unbedingt beim Grand Prix nach Hause fahren.
Dieses Missgeschick von Frank Schmickler, da muss ich mal nachfragen.
Wir hatten in der PU-Haut, früher hatten wir ja diese Alu, kennst du noch? Diese Quer so Aluträger.
Ja, so Träger.
Ja, und die, und da haben wir uns ja geschoben. Wir haben uns ja auf der Avus überall geschoben gemacht, da passierte ja nichts. Und dann mussten wir den Aluträger rausnehmen und die PU-Haut, war ja nur Attrappe mehr oder weniger, die drückte sich komplett ein und war dann platt. Und das machten dann die 3, 4 Stundenkilometer aus. Also du wurdest als Fahrer selber bestraft, wenn du mal zu ruppig warst oder hast den einen oder anderen getroffen und hast dir dadurch einen Nachteil erkauft.
Okay. Eine Saison in diesem Carrera Cup kostet irgendwie 53.000 Euro. Man kann es auch etwas günstiger haben. Und da sind wir jetzt wieder bei dir. Also, du hast seit 2005 den Porsche Sports Cup mit Heger Sports. Erzähl mal, was das ist. Das ist
eine ganz tolle Serie. Seit 16 Jahren organisieren wir für Porsche Deutschland den Porsche Sports Cup. Wir haben im Schnitt zwischen 170 und 240 Fahrzeuge, die dort an den Start gehen. Natürlich nicht in einem Rennen, nicht in einer Serie, sondern in 5 verschiedenen Serien. Wir haben Straßenfahrzeuge, die fahren Gleichmäßigkeitsprüfungen, das sind Einsteigerserien. Und es gibt eine Rennserie der Porsche Sports Cup. Da fahren straßenzugelassene Fahrzeuge Rennen. Die haben das gleiche Prozedere wie bei uns auch. Die haben freies Training, die haben offizielles Training. Die haben ein Rennen am Samstag und am Sonntag. Wir haben den Porsche Super Sports Cup. Da fahren dann hier die Cup-Autos mit, die modernen, bis hin zum Porsche GT3 R. Da fahren wir ein Rennen auch am Samstag und am Sonntag mit bis zu über 40 Autos, ja, die da an den Start gehen. Und dann haben wir noch am Sonntag ein Langstreckenrennen, beziehungsweise es sind 2 50-Minuten-Rennen, die man sich mit einem anderen Fahrer auch teilen kann. Da hat man genauso wie bei uns hier einen Pflichtboxenstoppwechsel. Ja, und die Serie ist groß geworden, die ist richtig gewachsen und ist mittlerweile die weltweit größte Hersteller-Rennserie geworden. Ja, und die organisieren wir, wie gesagt, für Porsche seit 16 Jahren. Hat ein hohes Niveau. Fahren auch mal hier alte Profis. Und der jetzige Porsche Supercup-Gewinner, frisch gebacken gerade, der ist noch vor 3 Jahren bei uns im Porsche Sports Cup angefangen.
Okay.
Also wir haben sowohl für Amateure als auch für Jungeinsteiger und für Altprofis dort ein Betätigungsfeld.
Warum hast du mir noch nichts besorgt?
Christian, du.
Also, warum Harald noch nichts besorgt hat, kann ich dir sagen.
Du hast die ganzen Tricks von Harald drauf und die möchte ich nicht auf dem Porsche Sports Cup. Ich will den sauber halten.
Aber als Gastfahrer können wir doch auch mal kommen.
Ihr könntet doch mal Harald für Angst und Schrecken sorgen.
Die Harald, da müssen wir aber eine Fahrerbesprechung machen unter 4 Augen.
Also, ich sehe, ihr beiden seid heiß geworden. Ihr wollt ja gerne mal mitfahren. Das kriegen wir bestimmt hin. Gibt es eigentlich jetzt irgendwie schon so klassische Serien? Serien vielleicht mit alten Carrera Cup Autos.
Ja, und das wäre auch eine sehr gute Gelegenheit hier. Ja,
eine mega Idee, oder?
In der Tourenwagen, im historischen Tourenwagensport, in der Tourenwagen Klassik, könnte man hier wirklich diese Porsche, die ja jetzt von 1998, glaube ich, bis 2005 waren die im Einsatz, und die 964er Harald, ich würde sagen, ja, nur die Luftgekühlten,
bis 300
die
PS, so
müsste das man wäre, hier im klassischen Motorsport einsetzen. Und ich glaube, da kommt sogar eine eigene Serie mal irgendwann zustande. Oder, so viele Autos, ja, sind noch immer auf dem Markt.
Oder eine Sonderserie für 96er oder so mit integrieren und so. Also wir warten mal ab, was im Winter alles so passiert in den einzelnen Wettbewerben vom ADAC GT Cup, beziehungsweise die ADAC-Leute dann hier, was der Gerd Berger noch auf die Reihe kriegt. Wir brauchen hier attraktive, gute Rahmenrennen. Und da sind alle Beteiligten gerade am Arbeiten, um einigermaßen attraktives Feld hinzukriegen. Und ich muss sagen, ich fühle mich hier bei der Klassik auch pudelwohl. Und wenn da ein paar schöne 964er noch dabei sind oder 993er.
Ich glaube, ein ganz, ganz entscheidender Grund, warum diese Autos so wahnsinnig beliebt sind, ist auch diese Identifikation. Wenn du dir heute ein GT3 Cup Porsche anguckst und ich gehe jetzt zu meinem Porsche-Zentrum, dann hole ich mir einen GT3 RS oder so einen normalen GT3 und du stellst ihn nebeneinander, dann guckst du die Autos an und sagst, geil, das ist mein Auto. Der ist ja eigentlich genauso. Das war ja auch früher der Erfolg der alten DTM Gruppe A Autos, ne? Die Homologation, dass man sagt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen BMW M3 hatte, dann konnte ich dem Ravaglia, dem Heger und dem Cicotto, dann konnte ich die auch fahren sehen. Das war im Grunde das gleiche Auto. Also die Karosserieform war identisch. Da war dann zwar ein 16 Zoll, da war dann ein 17, 18 Zoll Rad drauf, aber das Auto war ja im Grunde mal für die Optik gleich. Das war immer schon ein Punkt, warum die Menschen so viel Freude haben an diesen Autos. Und das erlebe ich auch heute noch, dass wir es gerade im Bereich Porsche, dass sehr viele auch Amateurfahrer sagen, tja, so, ich habe selber einen GT3, ich habe Panamera und hab die ganze Palette an Autos in der Garage stehen. Und die Krönung ist natürlich dann, ein Rennauto zu haben. Also auch die Privatiers versuchen, sich so ein Rennauto zu kaufen, als Sammler, als zum Rennen fahren, Sportscar etc., Langstreckenpokal hier am Nürburgring. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum diese Cups so beliebt sind. Und was ja auch immer ganz toll war, wenn ich früher gefragt wurde, ja, was fahren Sie für Rennserien? Ich habe dann gesagt, ich fahre Porsche Carrera Cup, ich fahre Porsche Super Cup. Dann war das eigentlich ausnahmslos, dass die Leute gesagt haben, ja, kenne ich, klar, kenne ich. Ging es euch auch so? Ja, ja, ja. Die Leute haben immer gewusst, was wir tun. Es war immer ein sehr, sehr populäres und bekanntes Produkt. Das ist heute noch so. Und deswegen, ich stehe da total drauf. Ich bin wirklich der größte Fan, sage ich immer, ja, der Cups. Und ich bin echt froh, dabei gewesen zu sein. Und muss auch sagen, es war schon eine richtig geile Zeit. Ehrlich, hat Spaß gemacht, viel erlebt. Und bin da sehr, sehr dankbar drum. Und wir haben auch alle Geld verdient. Es ist auch so, dass die guten Fahrer auch alle Kohle bekommen.
Also, es wird auch extrem viel Preisgeld ausgezahlt. Über eine halbe Million im Jahr. Dann mehr.
Ja, damals gab es zu meiner Zeit Autos. Ein Auto im Wert von plus minus 100 rum. Und wenn du eine bessere Ausstattung haben wolltest, dann kannst du das zugestellt und dann noch extra bezahlen.
Ist auch heute noch so. So. Der Supercup-Gewinner kriegt traditionell immer einen sehr, sehr gut ausgestatteten
Elber.
Ja, einen neuen Elber hingestellt. Also wenn die immer ihr Auto dann bei der Preisverleihung übergeben bekommen mit Schlüssel und so und auf der Bühne, dann sitze ich da mal und denke, scheiße, haben sie, bei mir gab es den damals nicht. Die haben sie eine Uhr geschenkt. Ja, ich habe mal gegoogelt, die war wie 1000 ist die wert. Heute kriegen die ein Auto. Mist.
Zahlung mehr Antrittsgeld.
Ja.
Also ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann diese Autos mit euch am Steuer fahren sehen.
Ja.
Das ist ja, wirklich eine gute Idee. Und ich glaube, ich weiß auch einige Leute, die solche Autos noch zu Hause in der Garage haben, ja, und horten. Und vielleicht kann man die jetzt irgendwann mal rausholen und kriegen wir so eine klassische Serie. Oder?
Aber sag mal, sind wir jetzt richtig, wir drei? Du warst Meister? Du warst Supercup oder auch Nationalmeister?
Supercup.
Du hast Supercup. Ja, und ich habe mit, ich glaube, das wird nie mehr passieren, mit 51 Meister geworden.
51 Jahren, der Opa im Carrera-Cup.
Unter härtesten Bedingungen.
95 Meister geworden.
Ja? 95,
ich bin 2005 Meister geworden.
Unter härtesten Bedingungen, wirklich. Wir konnten mit vier Mann in Hockenheim im strömenden Regen jeder, wir waren so eng beieinander, jeder konnte Meister werden. Und ja, ich habe dann auch vielleicht ein bisschen Glück gehabt. Und,
hast du die anderen Belege drin? Die richtigen Bremsen, ich wollte gerade sagen.
Nee, der im Weg nicht. Die habe ich nicht gebraucht. Aber ich weiß noch, der Bert Mayliner hat mich da 2-3 Mal geärgert. Da bin ich anschließend hingegangen. Da, wo der gebremst hat, habe ich nochmal hochgeschaltet, weil die nichts gesehen haben durch die Gischt. Und wir sind da damals noch den großen Kurs gefahren. Also das war schon... Und ich wusste auch nicht im Ziel, ob ich gewonnen hatte oder nicht. Erst im Parc Fermé. Und ich glaube, mit 2 Punkten oder ja, weil ich es alles nachvollziehe. Ich habe da ganz knapp. Aber das war schon ein Fehler, ein Dreher, wäre alles vorbei gewesen. Ja.
Ich wollte noch was zu den historischen Autos sagen. Ich glaube, dass gerade in den Schwierigkeiten, in den schweren Zeiten jetzt, die der Motorsport einfach im Augenblick durchstehen muss, kommt der historische Motorsport immer mehr Bedeutung. Und ich glaube einfach, dass gerade Fahrzeuge im Jagd-GT-Bereich wie viele, viele Porsche-Generationen hier im historischen Motorsport in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen werden. Auch gut für die Teams, ja, hier für 2.0, die hier die Möglichkeit haben, mit alten Porsche eben mit den Original-Rennfahrern, die immer noch irgendwo aktuell sind und in solchen Autos eine ganz gute Figur machen, Motorsport zu betreiben. Und ich glaube auch, dass so Plattformen wie die ADAC, GT Masters, wie hier ja, die DTM, die braucht solche historischen Serien, weil die Fans die wirklich sehr, sehr dankbar annehmen.
Ja, aber auch für euch eine Plattform im Sports Cup.
Geht auch. Ja, würde auch funktionieren. Ja.
Aber guck dir den Zulauf. Ich kann mich nicht erinnern, dass du mal unter 180 Autos gefahren bist in deiner Serie. Die Bucht, die ist wirklich toll. Und ein paar gescheite Autos hier bei uns mit reinzukriegen, 64 und so. Weil der Mythos Porsche, der geht eigentlich immer.
Für die Show wäre das toll. Und ich glaube sogar Porsche, könnte ja vielleicht ein bisschen vergünstigte Ersatzteile machen. Aber das Geld ist ja nie das Problem von Porsche.
Weil ich habe auch noch einen Teil 964er und 993er Teile im Lager. Die könnte ich dann hochwertig verkaufen.
Du willst doch die Serie nur, um Geschäfte zu machen. Ja. Fängt ja wieder an.
So, jetzt müssen wir die Abschlussfragerunde. Ja. Welches waren die schlimmsten Gegner auf der Strecke, Anwesende ausgenommen? Ja. Du fängst an. Also.
Uwe Alsen.
Uwe Alsen.
Die beiden Franzosen, die mit ihren linken grünen Kisten immer gekommen sind, wie hießen die noch? Die sind doch einer so ein Wegfahrer geworden.
Collard und
das waren auch die. Wirklich, die haben unser Leben so schwer gemacht. Sind aus Frankreich rübergekommen mit ihren grünen Kisten und haben unser Leben wirklich schwer gemacht.
Also, die haben sich mal so abgesprochen, wie die.
Ja, das war. Da kann ich mich noch bestens dran erinnern. Aber ansonsten, was ich aber auch sagen muss, die haben uns wirklich nur Saures gegeben nach dem Start. Im Fahrerlager abends Bier zusammen getrunken oder gegessen, teilweise zusammen gereist. Die Harmonie, die war einfach da. Manchmal war der ein oder andere ein bisschen verbissen, klar, aber der Rauch war schnell verrückt. Und ich muss sagen, die Zeit mit Porsche in den verschiedenen Cups, die war einfach toll. Ich habe da nur gute Erinnerungen dran, muss ich wirklich sagen. Und gerade hier mit den Classic-Autos, das blüht natürlich aus. Und wir haben ja jetzt alle Themen drauf gehabt, können gute Erinnerungen haben. Wir können ja noch 2 Stunden quatschen, was alles so passiert ist hinter den Kulissen und so. Das wäre ja ein armfüllendes Programm. Also, das können wir intern mal beim Bier machen oder beim Speckfleisch. Ja.
Jetzt bringen wir noch mal extra Bier. Wer war für dich die Spitze? Da waren einige dabei. Aber besonders herzhaft war immer Patrick Hosmann. Mit dem habe ich richtig palabert. Also wir haben uns auch dann so im Fahrerlager danach Saurus gegeben, so mit Durchbeleidigen und so. War immer ganz gut. Und dann ging es beim nächsten Mal dann gut dabei. Ja, aber war aber auch okay. Also wie der Harald schon sagte, das ist jetzt nicht irgendwie komplett ausgeartet oder so. Irgendwann lacht man wieder drüber oder so. Da gibt es mal Rennen, da war es dann, haben wir uns auch gut behakt. Da haben wir aber dann gesagt, heute war gut, heute war gut. Also gab es auch. Ja, und, nein. Und,
ich zu sagen als Abschluss, der Uwe Alsen war schon mit die Krönung in allen Bereichen, ob Supercup oder national, durch seine Art als Typ und alles. Also das ist auch eine Figur, die ich nie vergessen werde. Das muss ich auch sagen.
Fehlt noch in meiner Podcast-Liste. Und Mensch, jetzt fällt mir gerade auf, meine Abschlussfrage ist eigentlich immer eine andere. Die letzten 50 Liter Sprit, ihr wart ja alle schon bei mir zu hören. Und jetzt müssen wir das mal auf den Carrera Cup reduzieren. In welcher Baureihe und auf welcher Strecke die letzten 50 Liter?
Auf dem Auto auf dem ich damals gewonnen habe.
964.
Das war der 964 Cup.
Und auf welcher Strecke?
Auf welcher Strecke? Am liebsten würde ich in Macau fahren.
Ja, das hast du damals schon gesagt. Genau, ja.
Das habe ich mal auf dem BMW, auf dem M3 gewonnen, ja, Macau. Und das ist für mich die schwierigste Rennstrecke der Welt, schwerer als die Nordschleife. Schwieriger als die Nordschleife.
Spar im Regen, ganz einfach.
Auch 964.
Absolut.
Die letzten 15 Liter spielt mit eher im
Regen. Ist Limit sehr schmal, aber das ist schon eine Herausforderung. Weil da habe ich 2 24-Stunden-Rennen mitgefahren, einmal Zweiter geworden. Aber das Spar im Regen ist schon was Besonderes.
Christian? Ja, also wenn wir schon bei den Meisterautos sind, dann würde ich sagen, nehme ich meinen 996 von 2005, mit dem ich Meister geworden bin. Auf welcher Strecke ist mir eigentlich egal. Nordschleife sind wir ja damals nicht gefahren mit den Autos, leider. Ich bin wohl mit Cup Porsches VLN gefahren, 996, aber mit dem Carrera Cup sind wir da leider nie gefahren. Die Rennstrecke wäre mir eigentlich egal. Vielleicht Nürburgring, weil es meine Heimat ist, muss ich nicht so weit anreisen. Spaß auch schön. Aber ich nehme dann den 906.
Okay. Ja. Harald Groß, Alfred Heger, Christian Menzel, vielen Dank ihr drei. Hat viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, wir sehen den einen oder anderen von euch noch in irgendeinem historischen Porsche demnächst.
Ja, das kann gut passieren.
Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Applaus. Danke, danke.
So, jetzt ist mir aber auch kalt hier.
So, das war die alte Schule für heute. Ich hoffe, diese Außer-der-Reihe-Folge hat euch gefallen und diesen historischen Carrera Cup, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Den sollte man doch eigentlich mal angehen. Findet ihr nicht? Dieses Interview gibt es übrigens auch als Video auf dem Alte Schule YouTube-Kanal. Da könnt ihr dann den unschuldigen Gesichtsausdruck von Harald Groß auch nochmal in Farbe und groß auf der Leinwand sehen. Nächste Woche gibt es wieder ein Einzelinterview in gewohnter Art und Weise. Bis dahin alles Gute und habt eine gesunde Woche.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.